Letzten Sonntag, wer sich erinnert, ging es unter anderem um die Frage, was will ich denn mal werden? Und da knüpfen wir heute so ein bisschen dran an, denn wie wir diese Frage beantworten, das hängt ja damit zusammen, wie wir gewisse andere Fragen beantworten. Fragen wie, was ist wichtig, was ist unwichtig, was hat einen wirklichen Wert, was ist von Wert, was ist Gewinn für mich, für mein Leben, wofür lohnt es sich, meine Kraft, meine Zeit einzusetzen. Jeder von uns hat irgendetwas, was ihn motiviert, irgendetwas, was sein Leben lebenswert macht, was ihn motiviert, morgens aufzustehen, etwas, das er erreichen möchte, etwas, das ihm Inhalt und Sinn vermittelt, etwas, das das Leben tatsächlich lebenswert macht. Und diese Dinge, die wir dann mit diesem Etikett wertvoll oder wichtig beschriften, die bestimmen dann unser Leben. Ja, der Wunsch, diese Dinge zu erreichen oder diese Dinge in unserem Leben umzusetzen oder sie auch vielleicht zu besitzen, das gibt uns Orientierung. Das hilft uns zu entscheiden, was soll ich als nächstes tun? Was ist der nächste Schritt? Und wie soll ich das tun? Nehmen wir als Beispiel mal diese altbekannte Trias Geld, Sex, Macht. Ja, die drei Klassiker unter den erstrebenswerten Dingen. Für wen Geld wichtig ist, der wird alle seine Entscheidungen, all sein Handeln daran irgendwie orientieren, mehr Geld zu kriegen, mehr Besitz anzuhäufen, mehr zu bekommen. Wem Sex wichtig ist, der wird seine Entscheidungen davon abhängig machen, dass das irgendwie in der Art und Weise, wie er sich das vorstellt, sein Beziehungsleben beeinflusst. Und zwar positiv für ihn natürlich. Für wen Macht erstrebenswert ist, der wird alles daran setzen, die Entscheidungen zu treffen, die ihm dazu helfen, mehr Einfluss zu gewinnen, seinen Einfluss zu vergrößern, mehr an mehr Macht ranzukommen. Und natürlich lässt sich diese Trias auch noch beliebig erweitern. Denn es gibt ja auch andere Dinge, die wir für wichtig erachten können und die dann unser Handeln bestimmen und auch unsere Entscheidungen maßgeblich mitbestimmen, wie zum Beispiel Familie, Nächstenliebe, Nachhaltigkeit, globale Gerechtigkeit. Was uns wichtig ist, das motiviert uns. Und was uns wichtig ist, das formt unser Leben. Es hilft uns zu entscheiden, was ist als nächstes dran und wie soll ich mich jetzt als nächstes verhalten. Und es gibt immer wieder auch Momente in unserem Leben, wo wir merken, da verändert sich was. Da findet eine Neubewertung statt in unserem Leben. Auf einmal ist der Grillabend anders. Ja, ich habe das letztes Jahr erlebt. Man trifft sich wie jedes Jahr zu so einem schönen Deluxe-Grillabend mit dem besten Freund, man kommt zusammen und auf einmal sagt der eine, ich bin jetzt Vegetarier. Ja, und dann, ja, hat sich was verändert. Die Freunde treffen sich im Biergarten, reden über Gott, die Welt und vielleicht auch über Fußball. Und allen fällt vor Staunen, den anderen vielleicht auch vor Entsetzen, die Kinnlade runter, weil der hartgesottene Bayern-Fan auf einmal sagt, ja, ich bin jetzt für Dortmund. Die Freundinnen treffen sich seit Jahren wieder und sind auf einmal total verblüfft, weil diejenige von ihnen, die dieses Thema Heirat niemals in Erwägung gezogen hätte, weil das überhaupt nicht in ihr Lebenskonzept gepasst hat, die ist jetzt als Erste verheiratet und findet das auch noch richtig gut und sagt den anderen, das müsstet ihr auch mal machen. Und die anderen können es überhaupt nicht nachvollziehen, dass sich diese Ansichten verändert haben. Neubewertungen. Ja, da werden alte Werte, alte Dinge, die mir irgendwie wichtig waren, die werden von ihrem Thron runtergestoßen, weil sie vielleicht das nicht gehalten haben, was sie versprochen haben oder weil da neue Werte sind, die irgendwie mehr Strahlkraft haben oder neue Dinge aufgekommen sind, die vielleicht gleich wichtig sind, ähnlich wichtig sind und auf einmal wird das, was früher wichtig war, nebensächlich, vielleicht ganz unwichtig, weil etwas Neues wertvoller geworden ist. Und in dem Predigttext, den wir gerade gehört haben, geht es auch um solche Neubewertungen und um die Frage, was ist denn wirklich wichtig? Schauen wir uns zunächst mal die Situation an, in die Paulus hier reinschreibt. Ja, da ist der Apostel Paulus, der schreibt an seine Gemeinde, die Philippa, Christen, die schon länger mit Jesus unterwegs sind. Und dann gibt es noch ein paar andere Menschen, die scheinbar in dieser Gemeinde irgendwie unterwegs sind. Und die sagen diesen Christen, Jesus kennen ist wichtig, aber es ist noch was anderes wichtig. Um zur Familie Gottes zu gehören, sind so Sachen wie Beschneidung oder jüdische Gesetze. Das hat auch seinen Wert und das braucht ihr. Das ist genauso wichtig. Und Unsicherheit macht sich bei den Christen breit. Was ist denn wirklich wichtig? Nur Jesus? Oder vielleicht doch mehr? Muss ich doch was tun? sind diese jüdischen Sachen wichtig? Paulus schreibt in diese Situation rein, um ihnen Orientierung zu geben. Jesus kommuniziert durch Paulus zu diesen Christen, um ihnen Orientierung zu geben. Und das hat für uns heute als Christen noch genauso viel Relevanz wie für die Christen damals in Philippi. Weil wir ja gerade in einer Zeit leben, wo uns ganz viel als so wichtig und so wertvoll angepriesen wird. Schauen wir uns also an, was Jesus uns heute durch Paulus zu sagen hat. Die Geschichte, die Paulus erlebt hat, lässt sich vielleicht so zusammenfassen. Wer von Jesus ergriffen wird, der bewertet alles neu, der schaut nicht mehr zurück und er bleibt in Bewegung. Nochmal, wer von Jesus ergriffen wird, der bewertet alles neu, der schaut nicht mehr zurück, der bleibt in Bewegung. Paulus war zufrieden gewesen mit sich selbst. Er war ein tiefgläubiger und frommer Mann. Er hatte das gefunden, was ihm wertvoll, was ihm wichtig war. Und er hatte überhaupt keinen Grund, sein Leben irgendwie zu verändern. Sein Glaube bestimmte sein Leben. Er war ein guter Jude. Und nach jüdischen Maßstäben war er etwas ganz Besonderes. Er hatte nicht nur viel erreicht, sondern er hatte auch viel geschenkt bekommen. Dinge, für die er überhaupt nichts konnte, die ihm seit seiner Geburt geschenkt waren. Ja, er war beschnitten am 8. Tag. Die Beschneidung war das Zeichen, ich gehöre zum jüdischen Glauben. Das ist meine Heimat, da komme ich her. Und ich bin beschnitten worden, wie es das Gesetz vorschreibt, nämlich am 8. Tag. Es gab andere, die waren, bei denen war das nicht so. Zum Beispiel Juden, die erst übergetreten waren zum jüdischen Glauben und die erst später beschnitten wurden. Paulus war aber nicht nur beschnitten, sondern er war gebürtiger Israelit. Das heißt, er war eben nicht übergetreten und seine Eltern waren auch nicht übergetreten zu diesem Glauben. Er gehörte tatsächlich zum Volk Gottes. Und nicht nur das, er gehörte auch zum Stamm Benjamin, sagt er. Ein Stamm, der besonders geachtet war, weil dieser Stamm von Benjamin abstammte, einem der 12 Söhne Jakobs. Und Benjamin war der einzige Sohn, der im verheißenen Land geboren war. Das war was Besonderes. Aber nicht nur das, er war auch ein echter Hebräer. Ja, seine Eltern hatten ihn in der jüdischen Tradition erzogen. Sie hatten das gewissenhaft gepflegt. Sie haben quasi ihr Erbe bewahrt. Und das war in Zeiten, in denen die Israeliten unter Fremdherrschaft lebten und dem Einfluss von anderen Völkern wie den Griechen ausgesetzt waren, überhaupt nicht selbstverständlich, dass man den jüdischen Glauben bewahrte. Seine Eltern hatten das getan. Er war ein echter Hebräer. Dinge, für die Paulus überhaupt nichts konnte, die ihn aber unter den Juden zu etwas Besonderem machten. Die ihn zu einem echten Juden machten. Und dann war dann noch diese Tatsache, was er alles geschafft hatte. Er gehörte zu den Pharisäern, zu den Juden, die besonders auf das Gesetz achteten. Das, was den jüdischen Glauben ausmachte. Und zwar konsequent, er eiferte dafür. Für das Gesetz eifern, das war eine Tugend unter den Pharisäern. Das war das, was man wollte. So weit ist er gegangen, dass er sogar Christen verfolgt hat, weil er gesagt hat, das ist Irrlehre, was die machen. Und dass es sie ins Gefängnis gebracht hat. Paulus konnte mit vollem Recht von sich behaupten, dass sein Verhalten in Bezug auf das Gesetz vollkommen war. Tadellos. Das war für die Juden übrigens keine Anmaßung. Es gab durchaus die Möglichkeit, dass Menschen tadellos waren. Vollkommen vor dem Gesetz. Paulus war nicht gefrustet, dass er irgendwie das nicht schafft, das einzuhalten oder so. Nein, der war wirklich vollkommen nach diesem Gesetz. Vorbildlich nach religiösen Maßstäben. Vorbildlich nach dem, was für ihn wertvoll war. Und dann kommt es zu einer Neubewertung. Jesus begegnet ihm. Er beschreibt es, Jesus hat mich ergriffen. Und dann verändert sich sein Leben. Er bewertet alles neu. Er schreibt, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, die haben mir, wenn ich es heute von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Hinter all den Dingen, die vielleicht im Lebensbuch von diesem Paulus standen, die mit einem dicken Plus markiert waren, da ist jetzt, sind noch diese Radierreste zu finden, wo Paulus wegradiert hat, da steht jetzt ein dickes Minus vorne dran. Verlust, nicht mehr ein Plus, ein Minus. Was ihm früher wertvoll und wichtig war, ist es jetzt nicht mehr. Damit bezieht er sich natürlich zuerst mal auf die Vorzüge, die er als Jude eben hatte. Im Text wird aber deutlich, es geht hier um viel mehr. Alles, er meint wirklich alles. Alles, was irgendwie in dieser Welt von Gewinn sein könnte. Alles, was irgendwie einen Wert für uns haben könnte. Im Vergleich zu Christus ist es nur Verlust. Besitz, Sex, Macht, Erfolg, Familie, Ehepartner, Kinder, Freundschaften, alles. Er meint wirklich alles. Wichtig zu verstehen ist, dass Paulus damit nicht direkt meint, all das andere ist schlecht. So nach dem Motto, meide alles und werde Asket. Ja, worum es ihm geht, ist, Christsein bedeutet, dein Leben so zu gestalten, dass alles diesem einen Ziel dient, Jesus kennenzulernen. Und wenn das passiert, dann fallen all diese anderen Dinge an ihren richtigen Platz. Dann werden sie richtig eingeordnet. Und bei manchen Dingen merkt man dann vielleicht, die gehören gar nicht hierher. Die haben wirklich ein negatives Vorzeichen. Andere sind durchaus positiv und gut und die gehören in mein Leben, aber sie gehören eben nachgeordnet. Worauf Paulus hinaus will, ist, nichts übertrifft Jesus. Das ist die einzige Sache in unserem Leben, die echten Gewinn bedeutet. Jesus kennenlernen, das ist von Wert. Selbstverwirklichung, selbstgesteckte Lebensziele, Besitz. Wer auf solche Dinge sein Leben baut, der kann nur verlieren. Weil es vergängliche Sachen sind, weil es zerbrechliche Sachen sind, weil sie uns jederzeit genommen werden können. Jesus bleibt. Das Geheimnis der Nachfolge ist, wenn ich mich da reinbegebe, wenn Jesus mich ergriffen hat und ich entdecke, wie wertvoll er ist, wird er immer wertvoller. Und umso mehr verblasst der Wert der anderen Dinge und sie rücken an die rechte Stelle. Jesus kennenlernen. Paulus ist davon überzeugt, diese Menschen, denen er schreibt, die wollen Jesus kennenlernen. Es geht ihm nicht darum, sie zu gewinnen, Jesus kennenzulernen. Und deswegen sagt er ihnen, was Kennenlernen auch bedeutet. Ja, er sagt, zum einen bedeutet Jesus kennenlernen, seine Auferstehungskraft kennenzulernen. Zu wissen, ich werde mit den anderen Christen auferstehen am Ende. Der Tod hat keine Macht mehr über mich. Die Auferstehungskraft Gottes kennenzulernen. Das andere, am Leiden Jesu teilhaben. Wie lerne ich Jesus kennen? Indem ich auch mit ihm leide. Jesus kennenlernen, ohne zu leiden, das geht's nicht. Das gibt es nicht. Das ist eine tiefe Wahrheit, die zieht sich durch das gesamte Neue Testament. Ist vielleicht nicht sehr populär in unseren Kreisen. Aber wer Jesus mit den Erwartungen nachfolgt, auf so einer Art Dauerhoch unterwegs zu sein, überall Heilungswunder zu erleben, überall himmelhoch jauchzend zu sein, vor Zerbruch im familiären Umfeld bewahrt zu werden, finanziell und beruflich erfolgreich zu sein, keine Schicksalsschläge zu erleben. Wer diese Erwartung hat, der wird vermutlich enttäuscht werden. Jesus hat uns kein Leben versprochen, das frei ist von Leiden. Er macht sogar deutlich, wenn ihr mir nachfolgt, werdet ihr ganz genauso leiden wie alle anderen Menschen auch. Und es kommt sogar noch was obendrauf. Ihr werdet um meines Namens willen leiden. So wie das bei mir auch war. Und das klingt nicht besonders erstrebenswert. Und trotzdem ist Paulus der Überzeugung, doch, es ist es aber wert. Weil das, was ich entdecken werde, das übersteigt das alles um ein Vielfaches. Und das Interessante ist ja gerade, dass Christen immer wieder berichten, im Leiden haben sie Gott besonders erlebt, seine Kraft, wie er ist. Und im Leiden gibt uns diese Hoffnung, die wir haben, auch Trost, dass es eben nicht vorbei ist, wenn es im schlimmsten Fall wirklich dazu kommt, dass wir sterben. Wie arm sind die Menschen dran, die wissen, dass es dann vorbei ist, die nicht wissen, wie es weitergeht. Wie gut für uns, dass wir wissen, wie es weitergeht. Paulus macht aber eben auch deutlich, es geht nicht nur darum, abgesichert zu sein vor dem Tod. Es geht nicht darum, Jesus kennenzulernen, damit du dann quasi eine Art Lebensversicherung hast. Sondern er sagt, nee, das lohnt sich schon für heute. Jesus kennenlernen, das lohnt sich schon heute. Da lockt etwas ganz Faszinierendes. Wer darüber vielleicht noch ein bisschen mehr nachdenken will, dem empfehle ich meine letzte Predigt. Wahrnehmungssache. Heute wollen wir da nicht so sehr drauf eingehen. Die könnt ihr auf der Homepage nachhören. Kommen wir zurück zu Paulus. Sein tiefster Wunsch ist, mit Jesus verbunden zu sein. Mit ihm in Beziehung zu leben. Weil Jesus kennenlernen alles übertrifft. Und jetzt sind da diese Menschen, denen er schreibt, die das auch wollen. Vielleicht wie wir. Und die sind sich unsicher. Ja, gehöre ich jetzt wirklich dazu oder muss ich jetzt das machen, was die anderen mir da gerade sagen? Ist das wichtig oder ist das nicht wichtig? Weil da eben diese jüdischen Missionare waren, die gesagt haben, jüdische Vorzüge, das ist auch wichtig, muss auch dazugehören, muss beschnitten sein. Und Paulus sagt, nein, das habe ich früher geglaubt, das stimmt nicht. Kein Mensch gehört durch diese Dinge zur Familie Gottes. All diese Punkte, von denen ich früher dachte, das markiert, dass ich zur Familie Gottes gehöre, sagt er, nein, das stimmt nicht. Es gibt nur eine einzige Sache, die bewirkt, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Und das ist, dass Jesus mich ergriffen hat und dass ich daran glaube. Dass ich in dieser Beziehung lebe, Jesus kennenzulernen. Deswegen hat Paulus all dieses Alte, was etwas ausgemacht hat in seinem Leben, Beschneidung, Volkszugehörigkeit, Gesetz halten, hat er alles über Bord geworfen, weil er entdeckt hat, darum geht es nicht. Er findet sogar sehr scharfe Worte dafür. Er sagt, das ist Müll, das ist Dreck, das gehört hingeschmissen, ich will das nicht mehr anfassen, das stinkt, das ist eklig, bitte nicht mehr aufheben. Weglassen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du diesen Text liest. Mein erster Impuls war, ja okay, es betrifft mich ja gar nicht. Weil es war ja so, Paulus war ja Jude und ist Christ geworden. Er hat das ja auf dem Weg dahin entdeckt. Aber bei mir ist es ja anders. Ich bin ja schon Christ. Ich bin als Christ in der Gemeinde groß geworden. Ich kenne das überhaupt nicht, was anderes zu kennen. Vielleicht ist es bei dir ja auch so. Je mehr ich darüber nachgedacht habe, umso mehr bin ich zur Vermutung gekommen, dass es uns vielleicht doch betrifft. Denn seltsamerweise haben wir ja auch so manche Dinge, an denen wir unseren Glauben festmachen. Was antworten wir denn auf die Frage, was einen Menschen zum Christen macht oder was zum Christsein dazugehört? Bibel lesen, in den Gottesdienst gehen, in eine Kleingruppe gehen, in der Gemeinde mitarbeiten, klare ethische Meinung zu bestimmten Themen haben, stille Zeit machen, Mitglied in der Gemeinde sein, getauft sein, vor dem Essen beten mit den Kindern, viel Lobpreis machen, den Zehnten geben, biblischen Unterricht gemacht zu haben. Wie oft habe ich schon von Personen gehört, dass sie daran verzweifeln, dass sie es einfach nicht schaffen, regelmäßig stille Zeit zu machen oder in der Bibel zu lesen. Warum? Ja, weil das doch dazugehört, weil man das doch so macht. Weil das doch in unseren Gemeinden so hochgehalten wird, weil das doch zeigt, dass ich zu Jesus gehöre. Was ist denn mit den Christen in anderen Ländern, die keinen Zugang zu einer Bibel haben? Was war mit den Menschen, die vor Luther gelebt haben in Deutschland, die keine deutsche Bibel hatten, die das nicht lesen konnten? Waren das schlechte Christen? Konnten die Jesus nicht nachfolgen? Paulus würde zu dieser gesamten Liste sagen, du musst überhaupt nichts davon tun, um zu Jesus zu gehören. Nichts davon macht dich zu einem Nachfolger. Das Einzige, was mich zu einem Nachfolger macht, ist die Tatsache, dass Jesus mich ergriffen hat und dass ich das glaube und dass ich jetzt in dieser Beziehung den Wunsch habe, ihn kennenzulernen. Warum machen wir das, was wir machen? Gehst du einfach schon immer in den Gottesdienst, weil du es halt so von deinen Eltern gelernt hast? Weil du nicht die Freiheit hast, nicht zu gehen, weil da irgendwas drin ist, was sagt, nee, darfst du nicht? Machst du deine stille Zeit, weil man das halt so macht? Oder weil du ein schlechtes Gewissen hast, damit aufzuhören? Bringst du dich ein, weil es halt auch schön ist, Lob und Anerkennung zu kriegen? Weil du etwas hast, worauf du stolz sein kannst? Oder willst du Jesus kennenlernen durch diese Dinge? Nicht mehr zurückschauen und in Bewegung bleiben. Paulus hat erlebt, Jesus hat mich ergriffen. Und jetzt ist das Einzige, was ich will in meinem Leben, das Einzige, was Wert hat, ist, Jesus auch irgendwie zu ergreifen. Das ist jetzt sein Lebensinhalt. Alles, was er jetzt tut, seine Entscheidungen, sein Handeln, richtet er daran aus, Jesus kennenlernen. Nachfolge hat überhaupt nichts mit Druck, mit Zwang oder mit schlechtem Gewissen zu tun. Jesus kennenlernen macht uns frei. Weil der Ausgangspunkt für Nachfolge ist, ich bin von Jesus ergriffen worden. Er hat mich schon. Ohne, dass ich etwas dafür getan habe. Und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er jetzt einfach nichts mehr macht. Im Gegenteil. Ja, er vergleicht sein Leben jetzt mit dem eines Sportlers, der im Stadion den Lauf läuft, der unbedingt gewinnen will, der nur noch auf das Ziel fokussiert ist, da hinten will ich hin, alles andere lasse ich hinter mir liegen, ich schaue nicht mehr zurück, ich schaue nicht nach rechts, nach links, ich strecke mich dem Ziel entgegen. Ich bin so schnell unterwegs, wie es nur geht. Der Blick nach hinten, der hemmt uns oft. Paulus schaut bewusst nicht mehr nach hinten. Er läuft sich frei, vielleicht kann man das so sagen. Er schaut bewusst nicht mehr zurück, weil er jetzt auf Jesus blickt. Er gibt dem Alten, was da hinten liegt, keinen Raum mehr, es sein Leben irgendwie zu bestimmen. Er lässt es einfach liegen. Er steht nicht mehr unter diesem Druck, etwas tun zu müssen, weil man das halt so macht. Weil man das als Jude so macht, weil das die Eltern ihm halt so beigebracht haben. Es ist tragisch, wenn Christen das Gefühl haben, was machen zu müssen. Ja, vielleicht diese Art der Frömmigkeit zu leben. Oder viel beten zu müssen oder viel Lobpreis tun zu müssen. Und zwar in der und der Form am besten auch noch. Oder in die Gemeinde der Eltern gehen zu müssen. Oder wenn es geht, wenigstens in der FWG. Oder evangelisieren zu müssen. Am besten noch in einer ganz bestimmten Form. Paulus hat sich freigemacht von all dem, was er denkt, was ihn dazugehörig macht. Und das nicht mehr zurückschauen, das befreit ihn auch in einer anderen Hinsicht. Es lenkt den Blick nämlich weg von all den Erfolgen und Niederlagen, die er in seinem Leben erlebt hat. Paulus schaut zum einen nicht mehr auf seine Erfolge, ja, weder auf seine Leistungen als Jude, noch auf seine Leistung als Christ, das muss man ja auch dazu sagen, denn er schreibt diesen Brief ja zu einer Zeit, wo er schon lange Christ ist. Und auch da hat er einiges vorzuweisen, ja. Erfolgreiche Missionsreisen, Gemeindegründungen, fitte Mitarbeiter, die er zum Glauben geführt hat und die jetzt voll unterwegs sind für Gott. Und die Liste lässt sich weiterführen. Er schaut aber auch nicht auf seine Niederlagen oder seine Schuld. Als er Jude war, ja, als er Christen verfolgt hat, sie ins Gefängnis geschmissen hat, teilweise für ihren Tod verantwortlich war, aber auch nicht auf seine Niederlagen als Christ. Als er sich mit Barnabas verkracht hat wegen Markus und dann am Ende feststellen muss, ich lag falsch. Und auch diese Liste lässt sich weiterführen. Jesus nachfolgen, das macht frei. Wer Jesus nachfolgt, der muss sich nicht fragen, ob in der Vergangenheit was gut oder schief gelaufen ist. Der kann das getrost liegen lassen. Da zählen auch nicht meine Leistungen in der Gemeinde. Das Vergleichen mit anderen Menschen, die auch schon mit Jesus unterwegs sind, wird überflüssig. Meine Niederlagen zählen nicht. Wie oft ich mich bewährt habe oder auch nicht, ist auch vollkommen egal. Und wie oft ich versagt habe, ist irrelevant. Was zählt, ist nicht, was ich gemacht habe. Sondern was zählt ist, dass Jesus mich hat, dass er mich liebt. Und aus dieser Liebe heraus reagiere ich jetzt, aus dieser Liebe heraus laufe ich jetzt los, um ihn kennenzulernen. Und dann schreibt Paulus, Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich, lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen. Zweimal betont Paulus, dass er das Ziel noch nicht erreicht hat. Und dass er nur eine einzige Sache tut, nämlich mit aller Kraft nach vorne laufen, mit seiner ganzen Leidenschaft, mit voller Hingabe. Er will gewinnen, er gibt alles, er bleibt in dieser Vorwärtsbewegung. Wer Jesus nachfolgen möchte, der hat eine lebenslange Aufgabe gefunden. Keiner kann sagen, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich an dem Punkt angekommen, wo ich Jesus ergriffen habe. Jetzt habe ich alles in meinem Leben diesem einen Ziel untergeordnet. Jetzt habe ich die Neubewertung beendet. Paulus weiß das, dass er auch da noch lange nicht ist. Wer Jesus nachfolgt, der weiß, dass er niemals an diesen Punkt kommt, dass er fertig ist. Wir sind nicht besser als all die anderen Menschen. Wir haben das Ziel noch nicht erreicht. Paulus würde vermutlich nur mit dem Kopf schütteln, wenn irgendjemand etwas auf sein frommes Leben gibt, so in der Motto, ja, das habe ich alles gemacht, guck mal, ich gehöre doch dazu. Ja, oder auf seine Art Spiritualität zu leben. Oder wenn jemand seinen gemeindlichen Lebensstil bewundert oder stolz, so ein bisschen mit Stolz erfüllt betrachtet. Und wenn dann so jemand vielleicht sogar noch hingeht und anderen sagt, guck mal, das ist das, was Gott von dir will. Nachfolger Jesu zeichnen sich dadurch aus, dass sie wissen, ich habe das Ziel noch lange nicht erreicht. Ich bin noch lange nicht da. Ich bleibe in Bewegung, weil ich weiß, ich will dahin kommen. Aber das Ziel ist nicht, es hier in diesem Leben zu erreichen. Das Ziel ist es, auf dem Weg zu bleiben. Und Nachfolger spekulieren noch nicht mal mit dem Gedanken, dass sie versuchen, irgendetwas als eine besondere Leistung zu bewerten. Das überlassen sie Gott. Der kann das am Ende machen. Der kann am Ende bewerten, wie es war. Das muss ich nicht machen. Ich als Nachfolger interessiere mich nur dafür, ich will Jesus kennenlernen. Und dafür gibt der Nachfolger alles. Das heißt, dieses Nicht-Zurückschauen, das bewahrt davor, sich zurückzulehnen, sich auf etwas auszuruhen, auf Erfolgen, auf Leistungen, auf Dinge, von denen ich vielleicht denke, dass sie wichtig sind, auf die ich stolz sein könnte. Und es bewahrt auch davor, zu resignieren. Ja? Sich eben nicht an dem eigenen Versagen und an den Niederlagen, nicht daran zu verzweifeln, zu denken, ich schaffe es ja doch nicht. Nicht mehr zurückblicken, weil das, was da hinten liegt, nicht relevant ist. Weil ich immer wieder nach vorne leben kann. Einfach die nächste Entscheidung. Okay, was mache ich jetzt? Wie will ich jetzt Jesus kennenlernen? Frei nach vorne laufen. Was bedeutet das jetzt für unser Leben? Für die nächste Woche? Ja, vielleicht ist es dran, dich einfach hinzusetzen, mal alles aufzuschreiben, was du so tust. Und dann alles wegzuradieren. Und ganz neu mit dem leeren Blatt Papier zu überlegen, wie will ich Jesus mal probieren kennenzulernen? Wodurch könnte ich Jesus besser kennenlernen? Vielleicht eine neue Form des Gebets? Vielleicht mal in den Gottesdienst gehen, vielleicht mal da in den Gottesdienst gehen oder so eine Zweierschaft oder eine Zellgruppe oder eine andere Art von Kleingruppe ausprobieren oder mal eine Woche im Kloster ausprobieren. Mit dem Ziel, Jesus kennenzulernen, nicht etwas tun zu müssen. Und vielleicht ist es daran auch dran zu überprüfen, warum mache ich denn eigentlich gewisse Dinge? Prüfen, ob ich mich damit eigentlich eher quäle oder sie aus einem schlechten Gewissen heraus mache, weil du denkst, dass du das tun musst. Oder vielleicht dich bei deiner nächsten Entscheidung nicht zu fragen, ist das jetzt zeitlich machbar, passt das in mein Lebenskonzept, sondern zu fragen, bietet eine der Möglichkeiten, für die ich mich hier entscheiden könnte, ein, ich nenne es mal, erhöhtes Potenzial, um Jesus besser kennenzulernen und dann das mal auszuprobieren und das andere links liegen zu lassen im Vertrauen darauf, da werde ich was erleben mit Jesus, da werde ich ihn kennenlernen. Wir sind frei zu entdecken, wie wir Jesus besser kennenlernen können. Nicht, weil wir irgendwelche Dinge tun müssen, sondern weil Jesus uns lockt, weil uns dieses Kennenlernen lockt. Wir müssen nicht aus Angst oder Furcht oder einem schlechten Gewissen irgendwas machen. Wir müssen nicht bestimmte Dinge vorweisen, nicht absolvieren. Wir sind schon ergriffen. Niemand treibt uns an, besser zu werden, sondern Jesus lädt uns ein, ihn kennenzulernen. Und auf dem Weg, wenn ich all das, was ich dachte, was dafür wichtig wäre, erstmal beiseite gelegt habe, dann merke ich vielleicht, oh, das eine war gut. Gemeinde, ist gut, mit anderen unterwegs zu sein. Und das andere, nö, das gehört eigentlich nicht so dazu. Und man entdeckt Jesus und man tut die Dinge nicht, um sie tun zu müssen, sondern man entdeckt, da lerne ich Jesus kennen. Und das ist mein tiefster Wunsch. Amen.